mich natürlich auch über jedes Kind, was hier ist. Es hält einen selber immer jung, wenn man mit Jüngeren zusammen ist. Und da ich ja mittlerweile auch schon gesetzteren Alters bin, freue ich mich auch, unter Kindern hier sein zu können. Ja, Thema zweite Chance. Ich freue mich sehr. Ich glaube, also die meisten Leute, die ich hier sehe, sind nicht älter als ich. Deswegen ist es, glaube ich, okay, wenn ich noch du sage und ihr sage. Ihr habt wirklich heute Morgen eure zweite Chance genutzt. Ich bin gestern angereist, Petra hat das gesagt, mit dem Zug. Und ich glaube, ich war mir ganz froh, dass Stuttgart 21 nicht mehr so in den Medien ist. Aber die Deutsche Bahn versucht einen so ein bisschen um den Stuttgarter Hauptbahnhof herumzulotsen. Und deswegen hat sie mir gestern gesagt, ich soll in Bad Cannstatt umsteigen. Und in Bad Cannstatt sind wir gestern auf dem Bahnsteig. Ihr wisst schon, was ich sagen werde, das ist gut. In Bad Cannstatt sind mir gestern ganz viele Menschen alkoholisiert in Dirndl und mit komischen Hüten auf dem Kopf begegnet. Und ich habe schon gedacht, wenn alle Leute so sind und wenn die Sonntagmorgen so in Gottesdienst kommen, das wird schwierig. Aber wie gesagt, ihr habt die zweite Chance genutzt. Ich freue mich, dass ihr euch auch normal anziehen könnt und auch nüchtern sein könnt. Es ist wunderbar. Danke, dass ihr mir auch diese Erfahrung gönnt und ich nicht mit diesem Kulturschock von gestern Abend wieder aus dem Schwabenland abreisen muss. Ansonsten ist mir das Schwabenland eigentlich auch nicht ganz unbekannt. Mein Vater ist Schwabe. Allerdings ist mein Vater schon sehr früh aus dem Ländle wieder rausgegangen. Was vielleicht auch daran liegt, mir ist es gestern nochmal so deutlich geworden, dass hier ist absolutes Autoland, ne? So als Attraktion hier in Böblingen ist mir auch die, oder hat Petra versucht, mir die Motorworld heißt sie, ne? Schmackhaft zu machen. Und ich muss mir dann immer verkneifen, nicht irgendwie die Leute, die gerne Autos fahren, sowas zu beleidigen, von wegen, dass es ja ökologisch alles äußerst sündhaft ist. Also ich fahre grundsätzlich nur Zug. Ich kann später, wenn ich vor meinen Herrn trete, kann ich sagen, ich habe deine Schöpfung wirklich bewahrt. Naja, aber es ist okay. Das Problem ist auch, wenn ich Auto fahren würde, ich würde auch ein stark motorisiertes Auto mit hohem Spritverbrauch fahren, wenn ich es mir leisten könnte, weil es einfach Spaß macht. Ich kann es auch verstehen. Ja, aber mein Vater hat als Kind einen schweren Unfall gehabt, konnte infolgedessen, also weil er stark sehbehindert ist, auch keinen Führerschein machen. Und ich glaube, wenn es einem so geht, ich glaube, da muss man auch das Schwabenland verlassen, weil ohne Auto, ohne an diesem Lebensgefühl teilhaben zu können, wird man, glaube ich, hier nicht wirklich glücklich. Ich bin ja nur ein Wochenende hier, ich schaffe es, glücklich zu bleiben, alles kein Problem. Es ist aber schön, dass ich auch merke, dass Schwaben lachen können, das ist auch gut. Und das auch nüchtern, wobei ich auch wirklich sagen muss, von den alkoholisierten Schwaben, die mir gestern in Dürndl begegnet sind, so viele von denen waren gar nicht so ausgelassen heiter. Also ist die Stimmung heute Morgen besser. Also der Kaffee und die Brezeln scheinen doch eine bessere Wirkung zu haben als das. Was für ein Bier trinkt man hier eigentlich? Trinkt man hier besonderes Bier? Auch? Ja, also unterschiedlich. Also als gestern jedenfalls dieser Zaubertrank für eine Wirkung hatte. Was ja immer ganz schön ist, wenn man Spannungen aufbaut zwischen guter Laune und ernster Stimmung, zwischen dem schönen Wetter, was jetzt hier draußen ist, wenn ihr euch umdreht, was durch die Fenster auch reinkommt, und Regenwetter, das will ich jetzt einfach mal machen, euch von der einen Stimmung in die andere Stimmung mitnehmen. Eine Begebenheit, die sich schon vor langer Zeit zugetragen hat. Regen stürzt sintflutartig vom Himmel herab, prasselt aufs Wagendach. Trotzdem fahren wir mit hoher Geschwindigkeit. Es ist ein Nachmittag im August, am Himmel hängen dunkle Wolken und draußen fliegt die Landschaft vorbei. Ich nehme alles nur verschwommen wahr, Gedanken rasen durch meinen Kopf. Ich wünsche mir, dass ich aus diesem Albtraum aufwache, sehne mich nach einer heißen Dusche, unter der ich alles abwaschen kann, was an mir klebt. Aber ich werde diesen Schrecken nicht mehr los. Er hält mich gefangen wie die Handschellen, die meine Handgelenke einschneiden. Mein Albtraum ist Wirklichkeit. Mich verfolgen die misstrauischen und geringschätzigen Blicke der Polizisten, die mich wie ein Stück Vieh wegfahren. Mich verfolgt dieses furchtbare Wort, das auf dem Zettel in meiner Hosentasche steht und das ich mir unablässig vorbete. Totschlag. Die letzten 48 Stunden waren das reine Chaos. Mir kommt das alles so absurd vor, ich finde keine Ordnung mehr. Ich stehe vor einem riesigen Scherbenhaufen und ich bin der, der alles zerschlagen hat. Was ist eigentlich passiert? Ich versuche, die Ereignisse der letzten Tage zu sortieren. Am Sonntag hat mich mein Kumpel Marco angerufen. Wie schon so viele Male zuvor trafen wir uns. Wir tranken, hörten rechte Musik, unterhielten uns über Neuigkeiten. Alles wie immer. Dann gingen wir zu Peter Deutschmann und nichts war mehr wie zuvor. Und dann sitze ich mit dröhnendem Kopf in einem Gefangenentransport ins Untersuchungsgefängnis. Wenn wir jetzt nur einen Unfall hätten, der meinem beschissenen Leben ein Ende setzen würde. Eine letzte große Katastrophe. Aber auch dieser heimliche Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Diese Fahrt wird mein Leben nicht beenden. Ein Betonsarg erwartet mich jetzt. Der Jugendknast. Mir ist klar, jetzt habe ich die Grenze endgültig überschritten. Es gibt kein Zurück mehr. Keine Ermahnungen und keine Warnungen mehr. Keine Rücksicht auf günstige Sozialprognosen. Kein Mitleid mehr, nur noch Verachtung und Bestrafung. Aber jetzt wird jeder in mir nur noch den brutalen Mörder sehen. Einige Mitschüler werden sich bestimmt freuen, mich nicht wiedersehen zu müssen. Ihre Eltern werden dankbar sein, dass man ihren Kindern meine Anwesenheit nicht mehr zumutet. Endlich ist er weg, dieser Nazi. Endlich bekommt er, was er verdient. Ich scheiße darauf, was sie denken und sagen. Sie verachten mich. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. All diese Privilegierten, die sich mit diesem miesen System arrangiert haben, begreifen gar nichts. Was wissen die schon von meinem Leben, von meinem aussichtslosen Kampf für eine bessere Zukunft, von den Werten und Idealen, für die ich einzutreten versuche? Ja, was wissen die Menschen über so jemanden, über einen Jugendlichen, wie er alle paar Wochen oder alle paar Monate irgendwo in den Nachrichten auftaucht, einer scheinbar unmenschlichen Straftat. Solche Leute kann man doch eigentlich nur verachten. Man muss sich doch freuen, dass sie endlich weggesperrt werden. Und nicht nur das, jeder weiß auch sofort, wie sie zu behandeln sind. Der Kommentar, den die meisten Leute dafür haben: Das deutsche Rechtssystem ist doch viel zu lasch. Muss man doch eigentlich noch viel härter bestrafen. Kann man so sehen? Aber was die meisten Leute sich nicht fragen, ist die Frage, wie kommt es überhaupt, dass oft sind ja Jugendliche, fast noch Kinder, so einen Weg einschlagen? Was führt dazu? Das sind Jugendliche, gar nicht mal total blöd, sich der rechten Szene anschließt, gewalttätig wird, ständig betrunken ist. Ich war in den Jahren vor dieser Tat auf dem Weg, von dem ich die Hoffnung hatte, dieser Weg wird mich in eine bessere Zukunft führen. Kindheit war, deutsch gesagt, beschissen. Hab darunter gelitten, unter der Behinderung meiner Eltern, beide Eltern schwer behindert, unter der Armut, die damit verbunden war, unter dem Stigma, nicht so leben zu können wie andere. Ein Stück weit auch immer zu merken, ich gehöre nicht dazu, weil ich nicht die Klamotten tragen kann, die angesagt sind, weil ich nach den Ferien nicht von irgendwelchen Urlaubserlebnissen erzählen kann, weil ich in Urlaub fahren konnten. Und immer das Gefühl zu haben, das ist ungerecht, das habe ich nicht verdient, warum geht es mir so und den anderen Leuten besser? Und dann kamen irgendwann ein paar ältere Jugendliche, junge Erwachsene auf mich zu und haben gesagt, ja, Johannes, es ist ungerecht. Und es ist überhaupt nichts, wofür du dich schämen musst. Ganz im Gegenteil, dafür müssen sich eigentlich andere Leute schämen. Es ist eine Sauerei, dass in Deutschland für alles Mögliche Geld ist, dass sogar irgendwie Geld an Israel überwiesen wird, dass Geld für Asylanten da ist. Aber dass deutsche Jugendliche so leben müssen und dass du den deutschen Politikern egal bist, das ist nicht okay. Und deswegen ist wichtig, dass sich in Deutschland Sachen ändern. Und durch Wahlen werden sich die Dinge nicht ändern lassen. Politiker kommen alle sozusagen aus der gleichen Kaste, egal welcher Partei sie angehören. Und es gab eigentlich in Deutschland nur eine Zeit, wo Politiker das Wohl der deutschen Jugend auf dem Herzen hatten, 30er und 40er Jahre. Und wir verfolgen ähnliche Ziele. Wir wollen Deutschland rausholen aus dieser Situation, dass es Deutschen nicht gut geht, dass Deutsche sich schämen müssen. Wir wollen Deutschland wieder zu seiner Größe zurückführen. Wir haben einen Plan, wir wissen, wie es geht. Wir kämpfen dafür, wir sind bereit, dafür Opfer zu bringen. Und wenn du dich uns anschließt, kannst du damit mit uns zusammen diesen Kampf kämpfen und kannst dazu beitragen, dass es besser wird. Dass es dem deutschen Volk besser geht, dass es dir besser geht, dass die deutsche Zukunft besser ist als die Gegenwart. Wie es halt so ist mit irgendwelchen Versprechungen, man merkt erst, dass es die falschen sind, wenn man die Konsequenzen irgendwann überblickt, was dann meistens erst Jahre später, entweder wenn es geklappt hat oder wenn es gründlich schiefgegangen ist. Und das war bei mir auch so. Ich habe letztendlich dann einen Mann zusammengeschlagen, einen Mann, den ich überhaupt nicht kannte, von dem ich nur wusste, so weltanschaulich gehört er zum Feindeslager. Von daher habe ich sozusagen in meinem damaligen Denken Grund gehabt, ihn anzugreifen. Aber viel wichtiger war eigentlich der Gedanke, mein Freund, mein Kamerad hatte mich um Hilfe gebeten. Und ich wusste, das ist einfach, es ist Freundschaft, es ist Kameradschaft, es ist absolut notwendig, dass wir zusammenhalten, dass wir füreinander eintreten, dass ich auch bereit bin, notfalls meinen Kopf hinzuhalten, wenn Freunde Probleme haben. Und deswegen war klar, mein Kamerad hat Schwierigkeiten mit jemandem. Natürlich helfe ich ihm. Und wenn er einen Feind hat, ist es auch mein Feind. Dann schlage ich diesen Mann halt. Und dann komme ich zum Haftrichter und der Haftrichter sagt mir, dass es nicht einfach nur eine Schlägerei war, sondern dass der Mann später im Krankenhaus gestorben ist. Ich jetzt ins Gefängnis muss. Noch minderjährig, keine Bewährungsstrafe gehabt, ein Gedanke, den ich nie gehabt habe. Ich wusste ja, wie es läuft. Man kriegt irgendwann Arbeitsstunden, dann irgendwann Wochenendarrest, irgendwann eine Bewährungsstrafe. Dann irgendwann wird die Bewährung nochmal aufgestockt. Und dann irgendwann muss man mit Haftstrafen rechnen. Und ich wusste eigentlich, mir kann sowas nicht passieren. Dann sagt mir der Haftrichter, der Mann ist gestorben und ich wusste, egal ob Bewährung oder nicht, jetzt geht es direkt ins Gefängnis. Und ich war zum ersten Mal seit langem für ein paar Tage am Stück nüchtern, bei einer Zelle, 23 Stunden am Tag, ohne irgendwas, nur mit mir und meinen Gedanken. Ging alles wieder durch den Kopf, was so die letzten Jahre gelaufen ist, was ich falsch gemacht habe. Ich habe mir eigentlich nur eins gewünscht, irgendwie die Zeit zurückdrehen zu können und irgendwo an einem Punkt vor ein paar Jahren oder auch nur vor ein paar Tagen irgendwie neu anfangen zu können. Und ich war zum ersten Mal bereit auch zu sagen, okay, ich habe Fehler gemacht, ich brauche Hilfe für einen Neuanfang. Zum ersten Mal auch sagen können, anderen Menschen, Bediensteten innerhalb der Anstalt. Und habe auch gedacht, die sind da dafür angestellt, die werden dafür bezahlt, auch, dass sie mir helfen. Und dann auch die Reaktion, nee, zweite Chance. Wie kommst du auf den Gedanken, dass du eine zweite Chance verdient hättest? Wo ist denn die zweite Chance für den Mann, den du geschlagen hast? Der hat keine zweite Chance mehr. Seine Freunde, seine Angehörigen haben keine zweite Chance mehr mit ihm. Ausgerechnet du? Zweite Chance? Vergiss es. Du hast jemanden brutal umgebracht. Und das nicht mal aus irgendeinem vernünftigen Grund, den man auch nachvollziehen könnte, sondern einfach nur, weil er nicht in dein Weltbild gepasst hat. Du bist ein Nazi, ein Mörder. Du hast keine zweite Chance verdient. Du hast eine harte Bestrafung verdient und eigentlich noch viel härter, als wir sie dir geben können. Du bist Jugendlicher, wir müssen dich nach ein paar Jahren entlassen. Aber glaub mal, Johannes, dann fängt die eigentliche Strafe erst an. Du wirst aus dem Gefängnis kommen. Und du wirst merken, Das Gericht hat dich nur für ein paar Jahre verurteilt. Die Gesellschaft verurteilt dich lebenslang. Jeder wird wissen, was du gemacht hast. Jeder wird wissen, warum du es gemacht hast. Und solche Leute, Nazis, die jemanden totschlagen, die wird kein Arbeitgeber einstellen. Kein Vermieter wird wollen, dass du in seinem Haus wohnst. Und kein Mensch, der halbwegs normal denkt, möchte mit dir befreundet sein. Das waren so die Perspektiven als 17-Jähriger, eigentlich das ganze Leben noch vor sich. Und ich habe mir auch gedacht, ich habe die letzten Jahre viel dafür getan, eine Perspektive zu haben. Ich habe gemerkt, schon dieser Kampf war vergeblich, obwohl damals die Ausgangsbedingung noch eine bessere war. Und jetzt? Was für Perspektiven habe ich eigentlich? Dann hier die Haftzeit, das ist eine sehr harte Zeit, sehr schmerzhafte und sehr brutale Zeit. Lohnt sich das überhaupt? Für was? Um mit der Perspektive irgendwann entlassen zu werden? Und der einzige Grund eigentlich, warum ich damals nicht gesagt habe, ich begehe Selbstmord, das war nur der, dass ich damals eine Freundin hatte und zum ersten Mal gespürt habe, wie es ist, geliebt zu werden und selber zu lieben. Und ich wusste, ich habe meiner Freundin Milena schon sehr wehgetan. Sie sitzt jetzt schon zu Hause und weint. Wenn ich jetzt auch noch Selbstmord begehe, dann wird sie noch mehr weinen. Und eigentlich nur aus diesem einen Grund habe ich damals mein Leben nicht beendet, sondern weil ich gesagt, für sie, für ihre Liebe, mache ich weiter, ich versuche es. Auch wenn ich offenbar kaum eine zweite Chance habe, kriegen werde, ich versuche es. Und das Erstaunliche für mich war im Gefängnis, es gab auf einmal Leute, wenige Leute, es waren immer nur sehr wenige Leute, die gesagt haben, wir geben dir eine zweite Chance. Und interessanterweise gerade die Leute, von denen ich es nicht gedacht hätte. Ich bin in Untersuchungshaft gekommen, habe ein Aufnahmegespräch gehabt. Und der Abteilungsleiter hat meine Akte auf dem Tisch liegen gehabt und hat gesehen, was für eine politische Meinung ich habe. Und es ist ja so, ganz entspannt. Einfach liegen lassen, sonst fällt es nochmal runter. Es ist ja so, die wenigsten Leute gucken ja mal ins Gefängnis, aber wenn man ins Gefängnis guckt, wird man merken, dort sitzt nicht der Querschnitt der Gesellschaft. Dort sitzen die Leute, die in der Gesellschaft am Rand stehen, nicht dazugehören. Viele Ausländer, Drogenabhängige, Extremisten. Und gerade in Untersuchungshaft war es nochmal extremer. Da waren fast nur Ausländer, weil bei denen einfach eine höhere Fluchtgefahr bestand. Und mein Abteilungsleiter hat zu mir gesagt, okay, ich habe hier einen sehr hohen Ausländeranteil, du bist rechtsextrem, die sind an der Akte, habt ihr Stress mit diesen Leuten gehabt, wirst du hier mit den Leuten klarkommen? Und ich aufgrund meiner damaligen Erfahrung habe gesagt, sorry, jedes Mal, wenn ich auf Ausländer getroffen bin, gab es Streit, oft auch körperliche Gewalt. Je weniger Kontakt, umso besser. Mein Abteilungsleiter hat genickt, hat dem normalen Justizbediensteten gesagt, in welche Zelle er mich bringen soll. Am nächsten Morgen, Freistunde, die Zellentüren gehen auf. Und ich sehe, wer noch zu dieser Abteilung aus den Zellen rauskommt. Alle mit schwarzen Haaren, dunkler Haut. Und ich habe gemerkt, dieser Wichser, darf man die Wichser sagen, ich mach's trotzdem. So ein Sadist bringt mich in eine Situation, wo er genau weiß, ich werde wahrscheinlich tierisch auf die Fresse bekommen und wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Das Problem war, ich konnte denen auch nicht aus dem Weg gehen. Wir waren auf sehr engem Raum zusammen eingesperrt. Haben auch sehr viel Langeweile gehabt, haben alle fast nichts gehabt. Das heißt, allein um die Langeweile zu überbrücken, mussten wir miteinander reden. Und weil alle einen Mangel hatten, haben wir ständig auch irgendwelche Geschäfte gemacht. Also Tauschhandel oder Schmuggel oder wie auch immer man das nennen möchte, ist sehr wichtig im Gefängnis. Und wir haben einfach gemerkt, wir sitzen alle im selben Boot hier, wir sind aufeinander angewiesen. Und ich habe es gab im Gefängnis einige Lektionen, die ich lernen musste oder lernen durfte. Und eine Lektion war auch die, es zählt nicht mehr, was draußen war. Du kannst draußen eine große Nummer gewesen sein, du kannst draußen Big Boss gewesen sein. Wenn du dich im Gefängnis nicht durchsetzen kannst, hast du Pech gehabt, dann zählt das nicht. Auf der anderen Seite, du kannst draußen Junkie gewesen sein, wenn du im Gefängnis clean wirst, wenn du ein paar Schlägereien gewinnst, wenn du dich weiterentwickelst, kannst du im Gefängnis in der Hierarchie aufsteigen. Und genauso ist es auch mit Sachen, die vorher passiert sind. Es ist eigentlich egal, wenn du hier drin zeigst, du hältst dich an die Regeln, kannst du drin deinen Weg gehen. Und erstaunlicherweise gerade diese Leute, die ich vorher als Kanaken bezeichnet habe, waren die Ersten, die gesagt haben, Johannes, draußen hätten wir uns wahrscheinlich geschlagen, ist richtig. Aber wenn du hier drin korrekt zu uns bist, sind wir korrekt zu dir, können wir hier gut miteinander auskommen. Und es war auch so. Die ersten Freunde, die besten Freunde, die ich im Gefängnis bekommen habe, waren Ausländer. Ich habe irgendwann selber den Spitznamen bekommen, Ahmed, weil ich irgendwie nur mit Libanesen unterwegs war. Es war eine total krasse Erfahrung für mich. Und es war auch interessant. Ich habe vorher mal gedacht, uns trennt so unglaublich viel. Wir haben zwar alle zwei Beine, zwei Arme, aber wir sind nicht gleichartige Menschen oder so. Und ich habe gedacht, ich habe vorher auch diesen Rassismus geglaubt und alles Unterschiede, und gedacht, es gibt überhaupt keine Gemeinsamkeiten zwischen uns. Und dann habe ich aber in den Gesprächen die Lebensgeschichten der Leute gehört. Und ich habe gedacht, wenn wir nicht anders aussehen würden, wir könnten eigentlich Brüder sein. Wir sind eigentlich identisch aufgewachsen. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen und wir haben alle das Gefühl bekommen, wir gehören nicht dazu. Haben oft Eltern gehabt, die uns nicht das bieten konnten, was normale Eltern ihren Kindern bieten können. Haben schlechtere Perspektiven gehabt, haben vielleicht sogar gesagt bekommen, du schaffst es in dieser Gesellschaft nicht. Und dann kamen irgendwann die älteren Freunde und haben gesagt, hey, komm zu uns, kannst bei uns Spaß haben, aber kannst auch mit uns zusammen einfach einen Lebensstil leben, der dich in ein besseres Leben führt. Und wir haben das alle ein paar Jahre lang geglaubt, sind dann alle irgendwann aufgewacht, saßen im Gefängnis, haben gemerkt, die Freunde, die sich Freunde genannt haben, sind nicht mehr da, haben uns vielleicht sogar verraten, erst hierher gebracht. Und jetzt sitzen wir hier mit noch schlechteren Perspektiven. Und das waren Erfahrungen, die einfach sehr verbunden haben. Dass ich dann später im Gefängnis selber Stress bekommen habe mit Leuten aus der rechten Szene, standen auch Ausländer auf meiner Seite, haben mir geholfen, haben mir deutlich gemacht, es zählt wirklich nicht, wo man herkommt, sondern es zählt, welche Leute es gut mit einem meinen und welche Leute in der Not für einen da sind. Ich war sehr lange in Untersuchungshaft, musste lange aufs Urteil warten. Ich bin dann verurteilt worden wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 5 Jahren Haft. Das ist eigentlich bei Jugendlichen ein sehr hartes Urteil für das Delikt. Urteil, was mich erstmal wütend gemacht hat. Ich blicke in den Zuschauerraum. Dort sitzen meine Eltern, mein Vater in der ersten Reihe, meine Mutter in ihrem Rollstuhl daneben. Ich sehe, wie meine Mutter weint. Meine Wut ist verflogen. Ich fühle mich nur noch mies. Wie schlimm muss das für meine Eltern sein? All der Kummer der vergangenen Jahre, dann eine solche Tat. Und jetzt muss ich, immer noch minderjährig, eigentlich immer noch ein Kind, ihr Kind, für 5 Jahre ins Gefängnis wegen eines Tötungsdelikts. Wie müssen sie sich fühlen? Die Tränen meiner Mutter lassen es mich vor einen Moment erahnen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird mir bewusst, dass meine Eltern Anteil an meinem Leben nehmen. Eigentlich dachte ich, dass der Bruch zwischen meinen Eltern und mir für immer vollzogen sei. Aber jetzt spüre ich plötzlich doch eine Verbindung. Sie sind zur Verhandlung gekommen und reagieren von allen Beteiligten am emotionalsten. Warum haben sie noch immer so starke Gefühle mir gegenüber? Wir haben doch schon lange keinen richtigen Kontakt mehr. Keine richtige Beziehung. Das ist komisch, manches ist mir erst im Gefängnis klar geworden. Ich habe vorher irgendwie nie wahrgenommen, dass meine Eltern mich lieben. Ich habe im Gefängnis gemerkt, dass sie im Rahmen ihrer Begrenzungen versucht haben, für mich da zu sein. Und war mir dann später selber auch wichtig, dass sie mitbekommen haben, dass ich meinen Weg gefunden habe, dass sie sich jetzt darüber freuen können. Das ist nicht selbstverständlich. Auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich. Eine der wenigen Erfahrungen im Gefängnis, die mir weitergeholfen haben. Ansonsten Gefängnis, ich habe leider nicht die Zeit, das alles zu erzählen. Müsst ihr euch am Ende das Buch kaufen. Gefängnis war eine perverse Zeit. Es sind immer kurze Hoffnungsschimmer gekommen. Und hinterher War alles schlimmer als vorher. Ich bin aus fast jeder Abteilung im Gefängnis rausgeflogen. Ich sollte eine Therapie im Gefängnis machen, wollte die auch machen. Bin da irgendwann rausgeschmissen worden. Mein Psychologe hat mir gesagt, oder hat meine Akte reingeschrieben, dass er der Meinung ist, dass ich gemeingefährlich bin, dass ich schon als brutaler Gewaltverbrecher, der letztendlich auch keinen Respekt vor Menschenleben hat, ins Gefängnis gekommen bin, dass ich im Gefängnis noch brutaler geworden bin. War ein Stück weit sogar richtig. Ich habe im Gefängnis mehr Schlägereien gehabt als vorher draußen. Habe im Gefängnis mir Respekt verschafft. Aber es war immer ein Weg, den ich eigentlich gar nicht gehen wollte, auf den ich keine Alternative hatte. Und ich saß irgendwann sozusagen im Hochsicherheitstrakt. Es gab sozusagen nochmal einen Knast im Knast, der nochmal extra durch den Zaun abgetrennt war. Und mein Abteilungsleiter hat mir damals gesagt, dass ich nicht mal mehr innerhalb dieser Anstalt in eine andere Abteilung verlegt werden kann, weil die anderen Insassen von mir geschützt werden müssen und er es nicht verantworten könnte. Und der Psychologe, der meine Beurteilung geschrieben hat, hat gesagt, wenn er zu entscheiden hätte, würde er mir Sicherungsverwahrung geben, weil er davon ausgeht, dass ich weiterhin auch schwere Gewaltstraftaten begehen würde. Und das war so meine Perspektive, ungefähr nach 4 Jahren Haft. Und auf der anderen Seite, ich war immer nach der Suche. Ich habe mir einen neuen Freundeskreis aufgebaut, ich habe im Gefängnis aufgehört mit Alkohol und Drogen, habe eigentlich auch gesagt, solange ich nicht dazu gezwungen bin, Gewalt anzuwenden, lebe ich gewaltfrei. Ich bin zu Gottesdiensten gegangen, habe mich auch immer ein Stück weit hingezogen gefühlt zum Christentum auch, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich war immer ein werteorientierter Mensch, ich habe immer ein Wertesystem gehabt, ich habe in der rechten Szene nach einem Wertesystem gelebt, ich habe im Gefängnis nach einem Wertesystem gelebt und ich habe oft in Gottesdiensten gespürt, in der Predigt gehört, eigentlich das, was da gesagt wird, ist eigentlich ein besseres Wertesystem, aber es ist im Gefängnis absolut nicht lebbar. Wie soll das gehen, was Jesus sagt, wenn ich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm auf die rechte Wange hin? Unmöglich. Im Gefängnis war so, wenn jemand eine Ohrfeige gegeben hat, musstest du den Kiefer brechen, um dir Respekt zu verschaffen. Und ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann rauskommen sollte, dann versuche ich's. Aber hier drin, keine Chance. Und so in dieser Zeit, wo mir gesagt worden ist, Johannes, du wirst wahrscheinlich nicht rauskommen, zumindest nicht in den nächsten Jahren. Habe noch neue Anzeigen bekommen, hatte Gerichtsverhandlungen noch vor mir wegen Schlägereien im Gefängnis. Da sind ganz entscheidende Sachen passiert. Einige Tage vorher habe ich in der Kirche ein Gespräch mit einem Ehrenamtlichen geführt. Er meinte, wir Menschen sind alle Sünder. Egal, ob wir für unsere Taten im Gefängnis sitzen oder nicht. Kein Mensch lebt ganz und gar so, wie es Gott gefällt. Jeder Mensch braucht Vergebung für seine Schuld. Vergebung ist ein Wort, mit dem ich nicht allzu viel anfangen kann. Es passt nicht zu meinen Erfahrungen, die ich hier drin mache. Und Gott, ist er bereit, mir zu vergeben? Ist so komisch, ne? Also in Kirchen ist es selbstverständlich, von Vergebung zu sprechen. Aber wenn man eigentlich die Lebenserfahrung gemacht hat, es gibt in dieser Welt keine Vergebung. Ich mache Fehler, ich muss für diese Fehler bezahlen, teilweise teuer bezahlen. Und egal, was ich danach auch an guten Sachen mache, alle Leute halten mir nur meine Fehler vor. Das Bild da für mich war immer meine Gefängnisakte. Die lag jedes Mal, wenn ich wichtige Gespräche hatte, lag die zwischen mir und meinem Gesprächspartner auf dem Schreibtisch. Und die Akte ist im Laufe der Zeit immer dicker geworden. Irgendwann kam zweiter Aktenordner dazu, zweiter dicker Ordner. Und es war nach einiger Zeit war es so, ich konnte sagen, was ich wollte. Die Abteilungsleiter, Psychologen, die haben mich kaum noch angeguckt, die haben meine Akte geblättert. Und meine Akte hat alles, scheinbar alles über mich gesagt. Und in der Akte kam jeder Fehler rein, der im Gefängnis irgendwo ans Licht gekommen ist oder mir auch nur vorgeworfen worden ist. Und ich konnte mich manchmal 363 Tage im Jahr gut führen. Die Tage kamen nicht in die Akte, aber die 2 Tage, wo was passiert ist, die kamen in die Akte rein. Und das war so das Bild, was mir von Vergebung vorgelebt worden ist. Das gibt's nicht. Es gibt einfach nur eine Summe deiner Fehler. Und diese Summe, diese Akten, du musst immer mit dir rumtragen. Die werden immer zwischen dir und den Menschen stehen, zwischen dir und deiner Zukunft. Die machen Neuanfang absolut unmöglich. Ich gehe in den Gottesdienst. Diesmal ist alles anders. Ich höre zwar die Worte des Pastors, aber ich spüre, dass jemand anderes durch diese Worte zu mir spricht. Der Pastor erwähnt in einem Nebensatz, man solle wichtige Entscheidungen nicht aufschieben. Diese Worte treffen mich mit voller Wucht. Ich erkenne, dass es Gott ist, der zu mir spricht. Er spricht mich auf die Entscheidung an, die mir keine Ruhe lässt. Ob ich weiter ohne ihn leben will, oder ob ich mich ihm jetzt mit all meinen Zweifeln anvertraue und bereit bin, ihn in mein Leben zu lassen. Ich gehe zurück in meine Zelle. Mein Leben kommt mir vor wie Treibsand. Und mein verzweifelter, einsamer Kampf hat mich nur immer tiefer hineingezogen. Mir wird bewusst, dass ich nun an dem entscheidenden Punkt meines Lebens angekommen bin. Ich muss endlich einsehen, dass ich es allein niemals schaffe. In diesem Moment erfahre ich Gnade. Es war mir bisher vollkommen unmöglich, mir selbst meine tiefe Schuld einzugestehen. Es schien immer leichter, anderen die Schuld zu geben und Ausreden für mein Verhalten zu finden. Jetzt erst kann ich mir selbst und vor Gott alles eingestehen, was ich getan habe. Und erst indem ich das tue, kann ich wirkliche Reue empfinden. Ich spüre, wie schuldig ich geworden bin und wie sehr diese Schuld auf mir lastet. Ich habe versucht, mich in meinem Stolz festzuhalten. So stolz bin ich dabei geworden, dass ich keinerlei Autorität über mir dulden konnte. Nie wäre ich jemals vor einem Menschen auf die Knie gegangen. Vor Gott gehe ich jetzt freiwillig auf die Knie. Ich knie vor dem Kreuz Jesu, das ich ganz deutlich vor meinem inneren Auge sehe, vor diesem uralten christlichen Symbol, mit dem ich lange nichts anfangen konnte. Und in diesem Augenblick erfahre ich ganz persönlich die biblische Wahrheit, dass Jesu Blut die Sünden abwäscht. Ich weiß es und ich spüre es mit meinem ganzen Körper, wie mir etwas unglaublich Schweres, Belastendes abgenommen wird. Wie sehr ich unter meiner Schuld gelitten habe, erkenne ich erst jetzt, weil ich spüre, wie befreiend es ist, diese Schuld endlich abgeben zu können. Es geht mir aber nicht nur um die Vergebung meiner Schuld, nicht nur darum, mit meiner dunklen Vergangenheit aufzuräumen. Ich sage Gott, dass ich nicht wie bisher weiterleben will. Ich bitte ihn, dass er ab sofort mein Leben in seine Hände nimmt. Ich bitte ihn, dass er für eine wirkliche Wende sorgt. Und auf einmal spüre ich, wie ich mit tiefer Freude und tiefem Frieden erfüllt werde. Für mich ist halt krasse Erfahrung. Ich war bis dahin ein sehr rationaler Mensch. Für Argumente schon manchmal jedenfalls zugänglich. Ich habe immer irgendwie alles mit meinem Verstand wahrgenommen. Und ich wusste auch vorher, ich habe mit Christen darüber gesprochen, habe Gottesdienst besucht, habe Bibel gelesen. Ich wusste auch, man kann Gott um Vergebung bitten. Und Gott vergibt einem. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so eine krasse Erfahrung auch wird, so ein Gefühl wird und dass ich auf einmal wirklich spüre, dass in mir drin, in meinem Herzen oder wo auch immer, sowas passiert. Und ich war vom Leben frustriert, verbittert, wütend. Und dann auf einmal zu merken, ich bin in meiner Zelle, ich bin immer noch eingesperrt, ich weiß, unten im Schrank steht immer noch dieselbe Akte von mir. Und in diesem Moment zu merken, es hat alles irgendwie keine Bedeutung mehr, sondern Gott ist gerade in mein Leben gekommen, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Für ihn ist die Akte sozusagen leer. Für ihn gibt es diese Akte nicht mehr. Und er gibt mir was. Er verändert irgendwas in meinem Herzen, dass ich auf einmal anders fühlen kann, das Leben anders wahrnehmen kann. Das hat mir so viel gegeben damals. Und ich habe bis dahin nie einen Grund gehabt, irgendwie hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Und ab diesem Moment hatte ich Hoffnung für mein Leben und habe dann auch immer wieder Bestätigung bekommen. Ich habe im Gefängnis nach wie vor viel Zeit gehabt, viel Zeit auch zum Beten und zum Bibellesen. Und es war nicht sofort alles gut. Das ist auch Unsinn, wenn man das behauptet, dass wenn man sich für Gott entscheidet, dass dann alles gut wird. Das war nicht so, aber ich habe immer wieder gemerkt, ich bin wirklich in Gottes Hand und er kümmert sich um mich. Und er gibt mir einfach auch Verheißungen, an denen ich mich festhalten kann. Ich habe dann irgendwann die Bibel gelesen und ich habe das Lukas-Evangelium gelesen, Lukas 4, Vers 18. Und dort rollt Jesus Schriftrolle auf, das Buch des Propheten Jesaja. Und Jesus sagt dort, ich bin gesandt, der Geist des Herrn ruht auf mir, damit Gefangene frei werden. Und in diesem Moment wusste ich, das ist Jesus' ganz persönliche Verheißung für mich. Jesus ist auf diese Welt gekommen, damit ich aus dem Gefängnis rauskommen kann. Und das wusste ich in diesem Moment, dass es so war, dass Jesus mir das versprochen hat. Dass egal, was mir Menschen sagen, was Psychologen sagen, was Richter sagen, wenn Jesus sagt, er ist gekommen, damit ich aus dem Gefängnis rauskomme, dann werde ich aus dem Gefängnis rauskommen. Das war total cool, das ist auch passiert. Obwohl mir kurz vorher noch alle Leute gesagt haben, Johannes, keine Chance, du wirst noch viele Jahre hinter Gittern verbringen müssen. Jesus hat's gesagt und Jesus hat Wort gehalten. Total cool. Ich muss langsam zu einem letzten Punkt nochmal kommen. Es war total cool, ich bin entlassen worden. Ich wusste, viele Leute werden Schwierigkeiten mit mir haben. Ich hatte die Hoffnung, aufgrund von Erfahrungen, die ich im Gefängnis mit Christen gemacht habe, wenn ich irgendwo draußen Anschluss an eine kirchliche Gemeinde finde. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass auch da Menschen sind, die von Vergebung wissen. Die davon wissen, dass Gott Menschen nicht abschreibt, die vielleicht auch mir eine neue Chance geben. Habe ich gefunden. War total schön, mit offenen Armen empfangen zu werden und Leute zu treffen, die gesagt haben, es ist so cool, dass du Gott kennengelernt hast, dass du ein neues Leben anfangen willst. Wir helfen dir dabei. Wir sind für dich da. Und dann auch zu merken, sie sind nicht nur für mich da, irgendwie von oben herab, weil man sich als Christ um arme Sünder kümmern muss, sondern sie sehen von Anfang an auch, dass ihnen ein Mensch geschickt worden ist, auch von Gott, der auch begabt ist, der auch Sachen hat, die er einbringen kann. Und für mich total schön, wir haben vorher viele Jahre lang die Leute immer nur gesagt, Johannes, du machst Probleme, Johannes, wir haben Angst vor dir, Johannes, wir müssen andere Menschen vor dir schützen. In der Gemeinde war es so, vorhin sind wieder die Kinder zum Kindergottesdienst rausgebeten worden. Es kamen junge Mütter in der Gemeinde auf mich zu mit ihren kleinen Kindern und haben gesagt, hey Johannes, unsere Kinder mögen dich, hast du nicht Lust, Sonntagmorgens ab und zu Kindergottesdienst zu machen, während wir im Gottesdienst sind? Und es war so cool für mich, einfach zu merken, die Leute nehmen mir wirklich ab, dass ich ein neues Leben angefangen habe und sie vertrauen mir total. Sie geben ihre Kinder in meine Hände, in Hände, an denen vorher Blut geklebt hat. Und sie trauen mir zu, dass ich ihren Kindern gut tue. Und das war so schön und habe in der Gemeinde viele schöne Erfahrungen gemacht. Habe auch irgendwann dann gemerkt, auch ein Zeichen für einen Neuanfang ist auch, dass man sich taufen lässt. Gehört dazu, wenn man Christ wird. Und dann der Taufgottesdienst. Der Gottesdienst berührt mich sehr. Dabei hatte ich gar keine großen Erwartungen. Sicher, ich wollte diese Taufe. Aber für mich war der Moment in meiner Zelle viel wichtiger, als ich mein neues Leben beginnen konnte. Als ich spüren durfte, wie Gott mir meine Schuld vergibt. In der Taufe sah ich eher ein Ritual, das meinen Wandel symbolisiert. Jetzt aber spüre ich, dass die Taufe doch viel mehr ist. Auf einmal merke ich, wie ich anfange zu weinen. Ich weine und weine, kann gar nicht mehr damit aufhören. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so geweint zu haben. In den letzten Jahren habe ich höchstens mal eine Träne beim Zwiebelschneiden vergossen. Und nun frage ich mich, wo all die Flüssigkeit herkommt. Es ist, als würden in mir alle Dämme brechen, als würde irgendetwas, das schon viel zu lange festsitzt, endlich aus meinem Körper gespült werden. Ich weiß nicht, was es ist, aber das Weinen fühlt sich gut an. Ich schäme mich nicht, dass alle meine Tränen sehen können. Ich weine lange, während der Chor singt, während er predigt, bis ich zum Taufbecken gehe. Dann ist es soweit. Ich steige ins Taufbecken, der Pastor taucht mich unter und zieht mich wieder hoch. Die Gemeinde applaudiert. Was für ein simpler Ablauf. Aber er bedeutet mir unglaublich viel. Ich bin glücklich und steige wieder aus dem Becken. Jetzt ist es offiziell. Meine dunkle Vergangenheit ist von mir abgespült. Sie bleibt zurück im Wassergrab. Wenn ich es nicht schon vorher gewusst hätte, wären meine Tränen der letzte Beweis für mich gewesen, dass jetzt wirklich etwas Neues anfängt. Das Leben hatte mich schon viel zu hart gemacht. Ich konnte gar nicht mehr weinen. Jetzt hat Gott mir auch diese Fähigkeit wieder geschenkt. Für mich wirklich ein ganz klares Zeichen für das, was Gott tun kann. Ich habe mich vor ein paar Jahren mal mit einem Psychiater unterhalten, der auch Gefangene begutachten muss für Gerichtsverhandlungen oder auch für Entlassungen. Und der gesagt hat, er kann keinem Straftäter eine positive Prognose ausstellen, wenn er bei diesem Täter keine Empathie wahrnimmt, kein Mitgefühl wahrnimmt. Und auf der anderen Seite, er kann bei erwachsenen Straftätern Empathie nicht irgendwie durch eine Therapie vermitteln. Wenn das nicht mehr da ist, wenn das kaputt gegangen ist im Leben, hat er eigentlich keine Chance mehr bei diesen Leuten. Und das war das, was vorher auch Psychologen über mich gesagt haben. Und Gott hat es mir geschenkt. Und das ist für mich auch einfach ein Zeichen für das, was Gott machen kann, wo Gott auch wirklich Dinge, die kaputt sind, einfach wieder heilen kann. In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein paar gute Sachen mitgeben konnte. Vielleicht auch noch ein bisschen Zeit für anderes. Meine Zeit ist aber leider um. Ich komme gleich wieder. Bis dahin singen wir noch ein Lied.